Neben Baumaßnahmen besorgt die Unterschicht die Nahrungsmittelherstellung und das nach klaren Vorgaben. Zunächst sind die Felder des Adels zu bewirtschaften, dann die der Kirche und wenn Zeit bleibt, kann man sich um die eigenen Landparzellen kümmern.
Um die im Vergleich kleinen und kümmerlichen eigenen Landparzellen.
Der Staat bin ich.
Das gilt im Inka-Reich sogar noch drastischer als im Frankreich des 17. Jahrhunderts bei Ludwig dem 14.
Der Staat bin ich.
Der Staat ist der Inka. Der Inka entscheidet. Alles. Immer.
Dem Inka zur Seite stehen der Hochadel, der die Verwaltung und das Militär koordiniert, die Statthalter der vier Reichsteile, die Gouverneure der Provinzhauptstädte, die Priester.
Wer im strengen Hierarchiesystem welche Rolle spielt, wissen die Götter.
Da würde ich gern zwei Aspekte unterscheiden. Das ist einmal der Kult um den Sonnengott namens Inti, der so eine Art Staatsreligion war. Und daneben der weit verbreitete Glaube an Göttergestalten wie den Schöpfergott Pachacamac, auch genannt Viracocha, oder die Pachamama, die Erdgöttin. Das sind gewachsene Glaubenswelten, die sich in der nicht adligen Bevölkerung im Wesentlichen entwickelt haben.
Inti.
Oder der Sonnengott im Sonnenstaat.
Die Verehrung dieser Gottheit, die wurde insbesondere unter den Inka-Herrschern zum Ende des 15. Jahrhunderts propagiert. Das macht sich an folgenden Ereignissen eigentlich fest. Einmal hat der große Inka-Herrscher Inka Pachacutec Yupanqui, der zwischen 1470 und 1493 nach unserer Zeitrechnung regierte, seinen Sohn und Nachfolger Tupac Inka Yupanqui schon während seiner Lebzeiten als seinen Nachfolger bestimmt, ausgerufen und intronisiert und dabei festgelegt, dass dieser von göttlicher Abstammung ist, dass er ein Sohn des Sonnengottes Inti sei. Ja, damit verbindet sich eigentlich die Vorstellung, dass diese Person, dieser Herrscher, so mächtig ist, weil er von göttlicher Abstammung ist.
Die Inkas schreiben sich damit eine Position über der der anderen Adelsgeschlechter im Andenraum zu und fixieren ihre Vormachtstellung im eigenen Reich. Der Sonnenkult wird zur Staatsreligion erklärt und entsprechend implementiert.
Damit wurde nicht nur die Herrschaft der Inka als Abkömmlinge der Sonne legitimiert, sondern auch natürlich ein vereinheitlichendes Element geschaffen in diesem Vielvölkergemisch, das sich über diesen Andenraum gezogen hat. Das heißt, hier habe ich eine Vielfalt von verschiedensten Vorstellungen, Fürstentümern gehabt, die alle irgendwie vereinheitlicht werden mussten. Und das geschah über eine straffe, einheitliche Verwaltung und über so eine Staatsreligion zum Sonnengott.
Jede Provinz errichtet Sonnenheiligtümer.
Vorbild ist der zentrale Tempel in der Hauptstadt Cusco, sagt Elke Bujok vom Völkerkundemuseum München, die Coricancha.
Es war das wichtigste Heiligtum im ganzen Inka-Reich, auch das zentrale Heiligtum, um den herum die Wohnpaläste der Inka auch gebaut gewesen sind. Und der Sonnentempel war eben eine riesige Anlage aus Stein, in dem sich eine Goldscheibe befand als Symbol für die Sonne oder den Sonnengott.
Gold ist dem Adelsstand vorbehalten.
Gold gebührt den Göttern.
Die wiederum Adel und Götter verschmelzen im Schein der Sonne.
Straff und einheitlich durchkämmen Beamte zum Beispiel Städte und Dörfer, um die hübschesten Mädchen zu finden. Die werden im Alter von 10 Jahren zu Sonnenjungfrauen geweiht, arbeiten fortan in den Tempeln, helfen bei den Zeremonien.
Bleiben sie hübsch, heiratet sie ein Adliger.
Bleiben sie nicht hübsch, bleiben sie im Kloster.
Jeder Inka-Herrscher hat mehrere Frauen. In der Regel folgt ein Sohn der Hauptfrau, also bisweilen das Kind mit der eigenen Schwester, dem Vater auf den Thron.
Der Kronprinz hat selbstredend jede Menge Neider und Nebenbuhler, als Sohn mit der Option auf den Platz an der Sonne.
Entsprechend schwierig bis grausam vollzieht sich der Machtwechsel.
Zu Lebzeiten gilt das Staatsoberhaupt, der Inka, als Abkömmling der Götter. Erst sein Tod macht ihn gottgleich.
Dann wurde dieser tote Inka-Herrscher nämlich regelrecht als Gott verehrt. Der Leichnam wurde einbalsamiert, also mumifiziert, in kostbare Stoffe gekleidet. Und in der Vorstellungswelt der Bewohner im Inka-Reich lebte dieser Herr weiter und hat in seinem Palast residiert. Ihm wurde Essen und Trinken angeboten. Ihm wurden sogar Frauen zu seinen Vergnügungen zur Seite gestellt. Und was die spanischen Chronisten eben mit Entsetzen berichten, ist einfach, dass in Prozessionen zu Feierlichkeiten, also wenn es um die Verehrung dieses Sonnengottes ging, wurde dieser verstorbene, mumifizierte Leichnam wie ein Lebender auf einer Sänfte in der Prozession mit all seinen Nachkommen, mit seinen Frauen mitgeführt, als wäre er noch einer unter den Lebenden.